Wir betrachten heute einen klassischen Passionstext und man könnte hierbei ja ganz schnell auch den Schluss ziehen, das war aus Lukas 22, man könnte hier auch schnell den Schluss ziehen, Jesus ist gestorben wegen Judas, dem Verräter, diesem bösen Jünger, in dem der Satan gefahren ist, das lesen wir auch vorher in Lukas 22, Vers 3, da wird es berichtet. Aber ganz ehrlich, das stimmt nur äußerlich. Also Judas hat Jesus verraten, wir haben es ja gerade gelesen oder gehört, so wird es uns berichtet, das ist überhaupt keine Frage. Jesus ist aber am Kreuz nicht wegen Judas gestorben, er ist für Judas gestorben. Leider hat er das nicht mehr erkennen dürfen und er hat seinem Leben grausam beendet. Jesus ist am Kreuz für die abgrundtiefsten Taten der Menschen gestorben. Auch für den schlimmsten Verrat. Liebe, wenn sie jemand missbraucht. Und auch wenn der Friedenskuss zum Judaskuss wird, Jesus ist dafür gestorben. Er ist für alle Gier, Neid, Hass, Sünde, Verletzungen, Krankheit, Not und Elend und so weiter dieser Welt. Er ist dafür gestorben. Dafür, für dich und für mich ist er gestorben. Und so endet auch die Geschichte mit Judas und Jesus nicht mit dem Tod der beiden. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Jesus selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Heute wollen wir aber noch nicht so sehr das Augenmerk auf Ostern legen, auf die Auferstehung, auch wenn das immer die Grundlage unseres Glaubens ist, sondern auf, wir haben es ja schon gehört, auf die Versuchung, auf die Anfechtung, die Jesus und den Jüngern hier in unserem Passionstext hier in Lukas begegnet. Wir haben unmittelbar einen Vers vor diesem Textausschnitt. Da heißt es, Jesus sprach zu ihnen, den Jüngern, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und als er noch redete, siehe, da kam eine große Schar und dann geht unser Text los. Dann geht's los mit der Versuchung. Und Jesus hat selber in dem Garten, für alle, die in der Bibel sich ein bisschen auskennen und die Geschichten kennen, Jesus hat in dem Garten selber vorher auch gebetet und hat zu seinem Vater gesprochen, nimm diesen Kelch von mir, wenn es dein Wille ist. Mir sind zwei Punkte zu diesem Thema und diesem Text gekommen, zum Thema Anfechtung und hier in diesem Text, was hier so beschrieben wird. Und wir haben es gehört, der Versuchung begegnen, vorbereitet und im Gebet. Als Christen, wir wissen ja, die Versuchung ist nicht lila, sie ist auch nicht zart und schokoladig, sondern es geht ja tatsächlich an unser Innerstes, an unsere Integrität, unsere Identität, unsere Kindschaft in Jesus. Es geht letzten Endes um unsere Persönlichkeit. Als Petrus unüberlegt mit dem Schwert reinschlägt und unmittelbar hinterher Jesus sogar dreimal verrät, ist er am Tiefpunkt seiner Versuchung angelangt. Und er weint bitterlich. Anfechtung ist kein Spaß, ist auch kein Spiel. Oder so, wie es uns die Werbung manchmal verkaufen möchte, ne, so lapidar. Ach ja, mach mal halt, ist doch kein Problem, kein Ding. Nein, wir wissen tief im Inneren, es geht um uns, wer wir sind, für was wir leben, was uns ausmacht. Und als Christen wissen wir ja auch, dass neben der sichtbaren Welt es auch eine unsichtbare Dimension gibt. Eine Welt, die im Kampf liegt und wenn man so will, gut gegen böse, die Mächte der Finsternis gegen die Mächte des Lichts. Auch wenn dieser Kampf bereits entschieden ist, dauert er doch noch an. Und in diesem Kampf und in dieser Dimension, da wird das immer wieder an uns Menschen ganz sichtbar und konkret. Ein einfacher Blick in die Nachrichten reicht oder eine selbstkritische Reflexion deines Lebens. Es reicht und du wirst merken, wie oft und wie schnell sind wir dabei, eben nicht Leben zu fördern, den anderen nicht höher zu achten als uns selbst, sondern wie schnell versagen wir in Gedanken, in Worten und auch in Werken. Im Brief an die Epheser, in Kapitel 6, da schreibt der Paulus Folgendes. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkündigen, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Mit anderen Worten, seid vorbereitet. Seid vorbereitet. Wir sind den Versuchungen und Anfechtungen dieser Welt nicht willentlos irgendwie ausgeliefert, so frei nach dem Motto, ich armes kleines Würstchen, ich kann ja eh nichts dafür. Wenn die Versuchung kommt, dann kommt sie und dann, dann ist halt, läuft das halt alles seinen Weg. Und ich kann ja eh nichts dafür. Nein, weil Jesus diesen Kampf bereits für uns gewonnen hat, dürfen, ja sollen wir die Waffenrüstung Gottes anlegen. Wahrheit und Gerechtigkeit. Das Evangelium verkündigen, seinem Wort glauben, mit der Gewissheit leben, dass er alles am Kreuz vollbracht hat. Und sein Wort ist uns vom Heiligen Geist gegeben. Es ist das Schwert des Geistes und es dringt es durch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. So lesen wir es noch weiter in Hebräer 4, Vers 12. Und wenn wir das tun, dann heißt es nicht, du wirst nie wieder Anfechtung erleben. Auch nicht, dass du immer und überall glorreich und mit wehenden Fahnen siegend durchs Land ziehst und dir nichts mehr anhaben kann. Nein, es kann sogar dein Leben kosten. In Deutschland wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber in vielen anderen Ländern dieser Welt ist das gang und gäbe. Und Jesus selbst hat es auch sein Leben gekostet. Als Jesus im Garten die Schar und auf Judas trifft, ist die Anfechtung groß, mit einem Gebet dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber Jesus geht diesen Weg des Leides und des Schmerzes gehorsam bis ans Kreuz. Und dieser Gehorsam aus Liebe zum Vater wird zu unserer Errettung. Es gibt ja noch eine andere Gartengeschichte in der Bibel mit Eva und Adam. Vielleicht hat sich auch der eine oder andere schon gefragt, ne, diese Schlange und der Apfel, ne, wie so üblich dargestellt wird. Wir wissen ja gar nicht, ob es ein Apfel war, es heißt einfach eine Frucht, aber ne, der Apfel ist ja so lecker. Deswegen kommen die Zeichner immer wieder da drauf, die Künstler. In dieser Geschichte, der begegnet Adam und Eva auch einer Versuchung, einer Anfechtung. Und was machen sie? Sie lassen sich darauf ein. Und als sie sich darauf einlassen, werden sie misstrauisch. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist das wirklich so? Meint er es wirklich gut mit dir? Mit deinem Leben? Mit seinen Regeln? Mit dem, wie er sich vorgestellt hat, dass Leben gelingen kann? Meint er es wirklich gut? Oder hält er uns doch nicht was vor? Und dann wollten sie auch lieber wie Gott sein. Und schwupps nahm die Geschichte seinen Lauf, der geistliche Tod, die Trennung von Gott, die Trennung von einem Leben in Fülle ist zur Realität geworden bis heute. Und wir und die gesamte Schöpfung sehnen uns letztlich nach Erlösung. Und Gott sei Dank, in Jesus Christus dürfen wir sie finden. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, Kapitel 5, 3 bis 5, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also seid nüchtern. Rechnet damit, dass der Feind versucht, dich anzugreifen. Seid nüchtern und besonnen, ja realistisch. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt nur noch durch die Gegend irgendwie laufe, mit dem Blick so, hinter jedem Busch könnte eine Anfechtung lauern, hinter allem, was ich irgendwie tue, oh, da muss ich aufpassen, da muss ich vorsichtig sein. Nein, die Welt ist nicht unser Feind. Denn Gott hat diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an Jesus Christus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er hat diese Welt geliebt und wir sollen sie auch lieben. Denn wer liebt, dem ist es nicht egal, in welchem Zustand diese Welt ist, und zwar ganzheitlich. Und dann bestimmt auch nicht Angst und Sorge unser Leben, wo lauert eben die nächste Anfechtung, sondern die Freude am Herrn, dass er diese Welt überwunden hat, dass er gesiegt hat, gewonnen hat und uns daran teilhaben lässt. Und wir sagen dürfen, wir sind dein, o Herr. Amen. Dann ist es diese Gewissheit, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat und dass er uns liebt. Und trotzdem bleiben wir besonnen und nüchtern. Ich fand es sehr spannend in der Biografie von Billy Graham, vielleicht kennt der eine oder andere, es war ein sehr bekannter Evangelist, lebt nicht mehr, und sie haben ihm auch den Titel mal gegeben, das Maschinengewehr Gottes. Warum? Weil bei seinen Predigten so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Also wenn er gepredigt hat, dann sind scharenweise die Menschen zum Glauben gekommen. Und dann lesen wir in seiner Biografie, habe ich das dann gelesen, dass er schon sehr früh feststellte, dass bei bekannten Pastoren oder Gemeindeleiter sehr häufig vier Dinge zum Verhängnis wurden, zur Anfechtung. Und dann hat er sich früh entschieden, dem entgegenzuwirken. Und diese vier Dinge, die waren Macht, waren Sexualität, waren Geld und waren Bewunderung. Und dann hat er gesagt, er gründet einen Verein, die Finanzen von dieser ganzen Sache, von seinem evangelistischen Dienst und seinen ganzen Predigtreisen, was er alles gemacht hat, die verwaltet dieser Verein. Und er ist auch nicht der erste Vorsitzende von diesem Verein, sondern jemand anders. Also er gibt die Macht ab. Und er will sich auch dem beugen, dass dieser Verein eben die Entscheidung trifft, wie oft und wo er überall auftritt, ob im Fernsehen, ob weltweit, ob in der Politik oder wo auch immer. Der Verein entscheidet mit, nicht er. Und beim Thema Sexualität hat er gesagt, er wird niemals mit einer anderen Frau als seiner Ehefrau allein unter Ausschluss der Öffentlichkeit Zeit verbringen. Also nie ins Private mit einer anderen Frau zu gehen. Und interessant ist, er ist ja mittlerweile gestorben, es gab nie einen Skandal. Es gab nie irgendetwas, wo er in irgendeiner Weise an diesen Punkten einen anfänglichen Fehltritt gemacht hat. Wahrhaftig handeln, besonnen und ausgerichtet am Wort Gottes, kurz die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und dann kommen wir auch zum zweiten Punkt, im Gebet. Gebet, im Gespräch mit Gott zu sein, das ist ein zentrales Element des Glaubens. Bevor die Anfechtung kommt, fragt Jesus seine Jünger, warum schlaft ihr? Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich finde es auch immer wieder spannend. Was wollten die Jünger eigentlich von Jesus lernen? Was wird explizit in der Bibel darüber berichtet? Wie man betet. Richtig. Lehre uns beten. So wird es beschrieben. Da heißt es nicht, lehre uns Wunder zu vollbringen. Da heißt es auch nicht, lehre uns vollmächtig zu predigen. Es heißt auch nicht, lehre uns irgendwie Dämonen auszutreiben oder lehre uns Menschen zu führen, große Menschenmassen. Nein, schlicht und einfach, wie man betet. Warum? Weil sie gemerkt haben, aus dem Gebet, aus dem Gespräch mit seinem Vater hat er Kraft, Weisheit, Liebe, Besonnenheit und Stärke erhalten, um all das zu tun, was er eben getan hat. Es ist die Dreieinigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die das Göttliche zur Vollendung bringen. Dieses Einssein miteinander. Man könnte auch sagen, wie in einer guten Ehe, wenn die Partner eins sind, dann ist diese Partnerschaft stark. Dann beflügelt das. Dann gibt es auch Raum zur Entfaltung. Wie viel mehr in und durch Gott. Deshalb schreibt ein Paulus auch an die Thessalonicher in Kapitel 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Seid fortwährend mit Jesus im Gespräch, nicht nur am Sonntag, nicht nur in der Bibelstunde oder im Hauskreis oder wenn es gerade Ihnen irgendwie passt. Nein, betet ohne Unterlass. Seid fortwährend mit Jesus im Gespräch. Hans-Peter Reuer hat da mal ein gutes Buch geschrieben, ich habe das schon, glaube ich, mal auch erwähnt, nach dem Amen bete weiter. Wirklich lohnenswert. Und beten heißt ja nicht immer nur laut zu reden. Beten geht auch, indem du deine Gedanken, deine Gefühle, egal ob du jetzt traurig bist, ob du ängstlich bist oder ob du einfach nur fröhlich bist, ob du die Welt umarmen kannst oder eher Angst hast, die einfach miteinander teilst. Auch deine Herausforderungen und deine Entscheidungen. Wer betet, der nimmt Einfluss auf sein Leben und auf das Leben des anderen. Auch auf unsere Gesellschaft. Und manche verstehen ja Beten so, es geht darum, was kommt am Ende dabei raus. Sprich, ich bitte und am Ende muss irgendeine Gebetserhörung rauskommen, sonst bin ich ja enttäuscht oder ich bete vielleicht falsch oder ich lasse es eben dann ganz bleiben. Bringt ja eh nichts. Nein, Beten ist ein Gespräch, ein Eintauchen. Letztlich Intimität mit Gott zu haben. Stellt euch mal vor, ich würde mit meiner Frau so reden, bitte bring doch die Kinder ins Bett, bitte bring doch, geh du doch auch zum Elternabend, bitte kämm du mal die Haare unserer Mädels, bitte geh du mal einkaufen. Und wenn sie dann die Kinder ins Bett gebracht hat, sage ich, danke. Und das war's. Gebet ist so viel mehr, als nur zu bitten und zu danken. Gebet ist einfach auch mal hören. Hören auf einen Gott, der redet, der dich sieht und der gerne mit dir auch kommunizieren will. Es ist ein Eintauchen in seine Gegenwart. Einfach mal sein vor Gott. Zeit mit ihm verbringen, ohne irgendwelche To-Dos abzuhaken. Es ist auch genießen. Es ist auch erleben. Auch mal auf eine Antwort von Gott zu warten. Oder auch Zweifel zu äußern, dein Herz auszuschütten. Ja, wo denn sonst als bei Gott? Und vielleicht fragst du dich, ja, wie geht das? Wie mache ich das? Und dann lade ich ein, verschiedene Dinge einfach mal auszuprobieren. Der eine, der braucht die Natur. Draußen, wenn er in der Natur unterwegs ist, dann klappt das bei ihm wunderbar, dann kann er Zeit mit Gott verbringen, dann ist er nicht abgelenkt von allen möglichen Dingen dieser Welt und was es noch zu tun gibt. Der andere braucht einen bestimmten Ort oder Platz. Der andere sagt beim Lobpreis, das hilft mir, vor Gott zu kommen, Zeit mit ihm zu verbringen. Der nächste sagt, ich brauche die Gebetsgemeinschaft, andere, die mit mir beten. Wieder ein anderer sagt, ich brauche einfach immer festgelegte Zeiten. Da komme ich zur Ruhe. Morgens, mittags, abends, wann auch immer. Andere helfen vorformulierte Gebete. Probier es aus. Was hilft dir, Zeit mit Gott zu verbringen, ohne einfach nur deine To-Dos abzuhaken? Wie auch immer, finde den Weg mit Gott, man sagt ja heute Quality Time, zu haben. Und nicht nur einfach Dinge abzuhaken. Ganz bewusst Zeit eben mit Gott zu verbringen. Und du wirst erleben, wie er durch den Heiligen Geist dich stärkt, Sünde aufdeckt und heilt, Leben schenkt und gibt und den glimmenden Docht eben nicht auslöscht, sondern neu entfacht. Man könnte jetzt aber auch sagen, ja, wie Karin ja auch schon gesagt hat, ja, aber Jesus wusste ja, wann die Versuchung kommt. Er wusste das doch. Ja, und dann ist er ja vorher ins Gebet gegangen und so. Wir wissen es ja nicht so. Ja eben, umso wichtiger für uns alle Zeit unseres Lebens, unsere Entscheidungen, unsere Gefühle, unsere Herausforderungen mit Gott zu besprechen. Ihm das mitzuteilen, eben die ganze Zeit mit ihm ins Gespräch zu gehen. Die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, sich im Gebet vorzubereiten, um dann im finsteren Tal zu erleben, dass sein Stecken und sein Stab mich führen wird. Und er selbst im Angesicht meiner Feinde den Tisch deckt. Wir dürfen das im Abendmahl ganz konkret schmecken und sehen. Wir haben eine Wolke von menschlichen Zeugen, die das auch bestätigen können. In der Bibel, in der Kirchengeschichte, aber auch unter uns. In tiefster Not, in Anfechtung, stillt er den See. Schenkt er Frieden mitten im Leid. Darum bereite dich vor und bete. Und dann geht es auch nicht darum, ich muss die Bibel lesen, sondern ich will sie lesen, damit ich eben gut vorbereitet bin. Dann geht es auch nicht darum, dass ich keine Probleme oder Herausforderungen in meinem Leben kenne, sondern ich die Waffenrüstung Gottes ergreife und anziehe. Und ich dann nicht allein, sondern mit Gottes Kraft durch die Zeit der Anfechtung gehe. Und dann geht es auch nicht darum, dass ich mich und mein Handeln irgendwie selbst rechtfertige. Ja, so wie es damals im Garten Eden war, ne? Die Schlange, oh, die war schuld, nee, die Frau, die du mir gegeben hast, die war schuld und so weiter. Nein, ich gehe ins Gebet und suche nach geistlichen Antworten und handle nicht wie Petrus, erst schlafen, dann dreinschlagen und hinterher verleugnen. Und dann geht es auch nicht darum, im Affekt zu handeln, sondern in göttlicher Liebe, vorausschauend, mit Weisheit und Geduld. Und dann geht es auch nicht darum, dass ich auf mich allein gestellt bin, sondern ich in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde bin. Wir treten gemeinsam in diesen geistlichen Kampf. Du bist nicht der letzte Mohikaner, auch wenn du Elia heißt und gegen hunderte von Baalspriestern schon gekämpft hast. Und dann geht es auch nicht darum, in einer Nacht- und Nebelaktion heimlich hinter vorgehaltener Hand, hinter verschlossenen Türen zu handeln und zu reden, sondern die Taten und Worte ans Licht zu bringen und aufzudecken. Täglich, sagt Jesus, bin ich im Tempel bei euch gewesen, ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Versteht ihr? Aber dies ist die eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und dann geht es darum, vorbereitet mit der Waffenrüstung Gottes im Gebet den Anfechtungen entgegenzutreten. Und wenn wir dann doch fallen, dann macht es bitte nicht wie Judas, sondern kommt zum Kreuz, erlebt Vergebung, Versöhnung, Heilung, Frieden, Trost, Barmherzigkeit und Gnade. Amen.